Nach dem Testspiel Doppelpack gegen Finnland ist vor der WM-Generalprobe in Chicago gegen die USA. Die deutsche Fußballnationalmannschaft ist auf dem Weg zur Weltmeisterschaft mit einem Airbus A350, Flugnummer LH434. Name Wuppertal geht es am frühen Nachmittag des Dienstags, des heutigen Dienstags, in die Vereinigten Staaten. Wir nutzen den Reisetag des DFB-Trosses für eine erste Zwischenbilanz der WM-Vorbereitung. Wir sprechen über die Themen, die den Bundestrainer Julian Nagelsmann auf dem langen Flug über den großen Teich beschäftigen dürften. Jetzt hier bei NTV Sport, dem WM-Podcast von NTV. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Kevin Schulte hier bei NTV Sport, unserer zweiten großen Folge. Und in dieser Folge sind wir hier in einer Dreierkonstellation am Start. Ihr habt aber beide weiteren Stimmen schon gehört. Einmal Stefan Ürsfeld wieder am Start. Grüß dich, Stefan. Hi.
Guten Tag.
Und unser Mann beim DFB, den ihr auch schon mit diversen Einspielern in der ersten Folge unseres Podcasts gehört habt, Felix Görner von RTL. Hi.
Hallo zusammen.
Natürlich sind wir sehr dankbar für 5-Sterne-Bewertungen bei Apple Podcasts, bei Spotify. Ihr findet diesen Podcast eben auf den bekannten Plattformen bei RTL Plus natürlich auch zu hören und während der Weltmeisterschaft eben täglich. Dann lass uns jetzt aber direkt reingehen. Wir haben ja so ein paar Themen, die auf der Hand liegen nach dem Testspiel Doppelpack. Es gab ja das eine große Spiel über 90 Minuten und dann noch eines für die Reservisten gegen Finnland. Beide wurden gewonnen mit 4-0 respektive 1-0. Lass uns aber natürlich erstmal über das 4-0 des A-Teams sozusagen reden. Zweimal Undav getroffen, Wirtz und Musiala die weiteren Torschützen. Und in der Aufstellung fällt natürlich direkt auf das Thema, was uns auch schon hier in der ersten Folge groß beschäftigt hat. Oliver Baumann hat gespielt und nicht Manuel Neuer. Deswegen da, um erstmal reinzukommen. Felix, du hast es vor Ort gesehen, bist immer nah dran bei der Nationalmannschaft. Wie ist da so der aktuelle Stand? Und werden wir denn Manuel Neuer jetzt zeitnah vielleicht dann auch in der Generalprobe im Tor sehen?
Ja, das kann gut sein. Also er hat gestern das erste Mal für sich alleine vor dem Spiel trainiert mit Torwarttrainer Andreas Kronenberg. Ich würde es zusammenfassen, das, was wir von ihm gesehen haben, das war gestern auch wirklich eine Nachricht, das ist so bei 70% maximal, was ein Torwart leisten muss. Also das heißt, es gab noch keine richtigen Sprints, es gab noch keine explosiven Bewegungen. Am Ende hat er dynamische Sprungbewegungen in beide Richtungen gemacht, also auch mit seinem ledierten linken Bein und vor allen Dingen da auch der linken Wade. Das heißt also, diese für den Torwart essentiellen explosiven Abdrückbewegungen mit dem Fuß, das war schon ein bisschen besser. Aber es ist bei weitem noch nicht so, dass man sagen kann, er wäre jetzt sicher gegen die USA am Wochenende dabei. Also das heißt, der Aufbauprozess, so hört man offiziell, sei in gutem Gange. Aber ich bin dann ein bisschen skeptisch, weil man hat dann auch letztendlich die beiden anderen Torhüter, Obig und Nübel, gesehen im Spiel. Und wenn man dann das Sprintvermögen sieht, zum Beispiel bei Obig, bei 100%, dann ist da noch ein weiter Weg zu gehen. Und das zeigt auch die Vorsichtigkeit der medizinischen Abteilung von Doc Hane aus dem Quartier. Das heißt, man ist sehr, sehr vorsichtig, diese drei Verletzungen, die Neuer jetzt in den letzten Monaten auch gehabt hat, immer an dieser linken Wade, die führen dazu, dass sie einfach auch nicht einen Muskelfaserriss sozusagen auch riskieren wollen, der dann das WM-Aus schon bedeuten könnte. Also mein Bauchgefühl und das, was ich gesehen habe, sagt mir, eher Curaçao, das große Comeback von Manuel Neuer nach 2 Jahren, als gegen die USA. Aber er wird jetzt im Chicago Fire Stadium, da wo trainiert wird, wird er jetzt weiter belasten. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass dann auch schon in dieser Woche vielleicht ein Torwarttraining mit allen Vieren stattfinden kann. Das ist so meine Prognose.
Stefan, was sagst du dazu, wenn du jetzt das hörst, also die Tendenz auch gar nicht mal so gut, dass es in der Generalprobe klappt mit einem Manuel Neuer Einsatz, dementsprechend sehr viele offene Fragen, die rund um diese Personalie, rund um den DFB geistern, wie blickst du da jetzt Stand 2. Juni drauf, also so lange ist ja nicht mehr, bis es ernst wird?
12 Tage noch. Julian Nagelsmann scheint ein großes Vertrauen in die Qualität von Manuel Neuer zu haben. Anders kann ich mir weiterhin nicht erklären, dass er diese Baustelle dort geöffnet hat und die Teamdynamik ja auch beeinflusst, indem er da jetzt den großen alten Mann des deutschen Fußballs wieder zurückbringt. Haben wir letztes Mal darüber geredet. Manuel Neuer mit Sicherheit der bessere Torhüter. Der Mann mit der Aura im Kasten des deutschen Nationalteams. Nur wenn der jetzt gegen Curaçao vielleicht mal spielt, dann läuft er einmal aus dem Tor raus und Jürgen Lokadia wird ein bisschen schneller sein als er und rammt ihn dann um. Dann ist er wieder weg. Also gerade wenn Felix sagt 70%, und wenn wir dann weiter gucken Richtung Elfenbeinküste, Diomandé, Spieler, die mit Tempo auf ihn zukommen werden. Das ist eben sein Spiel. Er spielt mit, er kommt aus dem Strafraum raus. Könnte problematisch werden. Eine relativ unnötige Baustelle, würde ich zu diesem Zeitpunkt sagen, wenn man ihn in der derzeitigen Verfassung dann so mitnimmt. Aber er hat natürlich mit Urbik dann den Ersatzkeeper schon an Bord, falls unser Kollege Neuer das nicht schaffen wird.
Also rein qualitativ müsste man sich jetzt wahrscheinlich nicht die größten Sorgen machen. Wenn Jonas Urbich dann diese Position einrückt, wäre er dann auch nur Nummer 3. Oliver Baumann wird es dann richten. Die Aura fehlt dann natürlich, aber also ganz generell, ich hatte ja schon noch so ein bisschen Grundsympathien. Ne? Also man hat das generell das Gefühl, es gibt so zwei Lager. Die einen sagen, der hat das überhaupt nicht verdient, auch sportlich nicht nach den letzten Einsätzen. Es gab zwar dann einzelne richtig starke Paraden, aber auch wirklich eklatante Fehler. Und die lassen das Aura-Argument so gar nicht gelten. Da war ich noch ein bisschen offener. Wenn mir jemand gesagt hätte, in dem Moment der Kadernominierung, dass wir aber vor dem USA-Spiel nicht mal sicher sind, ob Manuel Neuer Einsatzzeit bekommt, dann wäre ich doch strikt dagegen gewesen. Wie blickst du genau auf dieses Szenario? Also wie offen warst du für diese Entscheidung von Julian Nagelsmann, Felix?
Also ich glaube, es hat Ausschlag gegeben, gerade diese guten Champions-League-Spiele. Ne? Also man schaut dann eher drauf, was kann der Neuer an einem guten Tag? Das hat dann den Ausschlag gegeben. Stefan hat es gesagt, es ist wirklich so. Diese Aura, die reden wir nicht herbei, sondern die ist so, die nehmen Spieler wahr, die nehmen Stürmer wahr, die nehmen Abwehrspieler wahr, denen ihr letztendlich auch Halt gibt. Und der Bayern-Einfluss, der ist natürlich dann auch groß. Also wenn wir dann an die restlichen Bayern-Spieler denken, wenn man die fragt, klar sagen die dann, Baumann ist ein guter Torwart, aber wenn ich die Wahl habe, dann möchte ich den Manu hinter mir haben. Natürlich, du hast es auch angesprochen, er hat seine Klöpse, er hat seine Wehwehchen und er ist nicht nur 40 Jahre, sondern er ist auch nicht mehr so stabil über mehrere Spiele hinweg, sondern er hat dann auch seine Aussetzer. Aber bei der Bewertung von Nagelsmann war dann wirklich auch eher diese Highlight-Leistungen, die möglich sind. Und da hat sich Nagelsmann dann gedacht, wenn das gut geht, dann möchte ich zumindest diese Option gezogen haben. Ich habe mich für diesen Highlight Neuer entschieden. Und das, was Stefan auch gesagt hat, ich glaube, ihm ist natürlich genau bewusst, wie groß das Risiko ist, wenn Neuer jetzt plötzlich nach dem ersten Spiel, nach 30 Minuten, ausscheidet und Baumann rein muss. Und dann vielleicht die WM für Neuer dann auch vorbei ist und welchen Fragen er sich dann auch stellen muss. Das weiß Nagelsmann ganz genau. Aber er ist da ins Risiko gegangen, ganz bewusst auch, weil er gesagt hat, ich möchte die Besten dabei haben und wenn der Neuer fit ist, dann ist er für mich dann der Beste dabei. Also das ist super interessant, auch weil das Thema uns natürlich jetzt auch verfolgen wird. Und eine Beobachtung noch, die möchte ich einfach reinwerfen. Dadurch, dass Neuer so spät diese ganze Hierarchie wieder durcheinander geworfen hat mit seiner persönlichen Entscheidung, wir dürfen ja auch nicht vergessen, Nagelsmann fragt ihn, er hätte ja auch sagen können, nee, möchte ich nicht, ich habe eine schwangere Frau, das ist ein großes Thema im Hause Neuer, ich bin 40 Jahre alt, ich möchte mir das einfach nicht mehr antun. Aber er hat natürlich ein riesen Ego. Er hat ein riesen Ego, was man da merkt. Und der sagt dann noch mit 40 Jahren noch, ich will diese WM spielen, Familie hin oder her, aber ich will das. Und ich will vor allen Dingen übrigens, Julian, wenn ich komme, dann bin ich die Eins. Und da interessiert ihn nicht, ob Baumann dann letztendlich dann der Degradierte ist, der Enttäuschte, der die schlechte Kommunikation bekommen hat. Neuer ist ein Riesen-Ego auch. Das muss man wahrscheinlich auch sein, als Weltklasse-Spieler auch. Aber das war auch ein großer Faktor bei dieser Rückkehr auch, dass dem das auch wurscht ist. Dem ist das wurscht. Der kommt dann in dieses Torwartgefüge rein, hat seinen Kronprinz Obich, übrigens auch als natürlich auch als Vertrauensmann. Die beiden sind wirklich Best Buddies. Er zieht den bei Bayern hoch, sieht ihn als seinen Nachfolger und das wird er auch. Aber zum Thema Nübel kein Verhältnis. Null. Auch übrigens, weil Nübel auch so seine Erfahrungen mit Neuer damals bei Bayern München auch gemacht hat und weil es da wirklich auch eine, sagen wir mal, auch eine menschliche Rivalität gegeben hat. Und Baumann ist natürlich jetzt auch enttäuscht, auch aufgrund von Neuers Verhalten, dass er dann in den letzten Zügen dann nochmal reinkommt, sagt er natürlich nicht, aber ist er enttäuscht und Baumann ist enttäuscht. Und hat natürlich auch nicht mehr dieses Vertrauensverhältnis zu Nagelsmann. Wie soll man das auch haben, wenn man denkt, bis zum letzten Tag, du bist die Nummer eins und dann erfährt man das aus den Medien, ey, du bist übrigens degradiert. Also diese Fraktionen, Nübel und Baumann auf der einen Seite und Neuer und Obich auf der anderen Seite, ist für das Mannschaftsgefüge, sagen wir mal, weniger ein Thema, aber für das Torwarttraining, Kronenberg, wie er das zu handeln hat, oder dann den Fall, was passiert dann, wenn Neuer ausscheidet? Dann kommt dann plötzlich wieder, kommen alle auf Baumann zu und dann auch der Nagelsmann und der Kronenberg auch und sagen, ja, Olli, jetzt bist du wieder die Nummer eins und du natürlich und du machst hier eine tolle WM und so weiter. Also das ist für Baumanns Kopf nicht einfach, muss man echt sagen. Also wir haben ja gegen Finnland gesehen, aber das war kein richtiger Härtetest für den Torwart. Das kriegt der Baumann hin. Ich habe ihn beobachtet beim Aufwärmen mit Kronenberg und so weiter. Er geht hochprofessionell, geht damit um, aber dann auch wieder keine Interviews am Ende. Und letztendlich frage ich ihn, Olli Baumann, warum gibst du keine Interviews und so weiter? Ja, ihr habt mich doch gar nicht angefragt. Ja, dann gucke ich in seine Augen und sehe, er ist ehrlich, weil ich kenne ihn schon etwas länger. Und was kommt raus? Der DFB blockt ihn und gibt ihn nicht der Öffentlichkeit, weil sie natürlich das Thema dann medial nicht noch mehr befeuern wollen mit Baumanns Blick in die Seele. Wie geht es ihm eigentlich in der ganzen Situation auch? Und deswegen bin ich mal gespannt, ob wir überhaupt einen Baumann mal erleben, der dann auch mal redet. Auf einer PK oder am Mikro oder sonst irgendwas. Da bin ich sehr gespannt drauf.
Genau diese Schilderungen, die sorgen dafür, dass ich mich eher besteckt darin sehe. Je länger dieses Thema so gärt, zu sagen, ja, das hätte man sich, glaube ich, besser erspart. Also die Folgeerscheinungen dieser neuen Entscheidung, die sind dann sicherlich für die ganze Teamhygiene auch nicht so förderlich. Und ja, die Baumann-Story ist natürlich auch irgendwie genial. Blicken wir noch so ein bisschen auf die anderen offenen Positionen in der ersten Elf. Wir haben Brown gesehen anstelle von David Raum. Wir haben Felix Metscher gesehen neben Pavlovic. Und wir haben Lennart Kahl auf der offenen offensiven Position gesehen. Gibt es für irgendwen der drei genannten jetzt auch durch die Eindrücke der letzten Wochen und des Testspiels gegen Finnland, Stefan, was meinst du, eine realistische Startelf-Chance während der WM?
Durchaus. Ich bin besonders bei Lennart Kahl gespannt, der offensiv natürlich sehr, sehr viel mitbringt, was die Nationalmannschaft so nicht hat. Er ist jung, hat mal drüber geredet, er ist wirklich sehr unbedarft noch, denkt wenig nach und kann dadurch sehr, sehr viel magische Dinge auf den Platz bringen. Auf der anderen Seite hast du natürlich auf der rechten Seite eine Problemposition, weil das defensive Arbeiten von Kahl nicht so stark ist. Der Zweikampf, wo er den Ball dann zurückerobert mit einer Grätsche und das Publikum jubelt, da macht er vorher den Fehler. Und wir haben zusätzlich Kimmich auf der Rechtsverteidigerposition, der halt immer wieder in die Mitte zieht. Und dadurch hast du auf der rechten Seite natürlich, müsstest du eigentlich jemanden bringen, der gerade in den großen Spielen etwas defensiver arbeitet. Trotzdem, die Leistung von ihm an allen vier Toren beteiligt, für ein Startelfdebüt für einen 18-Jährigen gar nicht so schlecht, lässt ein bisschen seine modischen Verirrungen vergessen. Matcher hat das sehr, sehr gut gemacht. Man merkt ihm schon noch an, dass er jetzt erstmal 7 Wochen nicht gespielt hat, finde ich. Und er kommt aber rein, hat ja dann auch bei dem 3-0 den tiefen Ball gespielt. Auf, was war das? Wer war das? Was? Karl, ne? Auf Karl, der dann weitergibt auf Undav. Auch da die Position, ne? So diese Achterposition im rechten Halbfeld, bisschen gewöhnungsbedürftig für mich. Macht aber Sinn, dass du vielleicht nicht mit der Doppelsechster spielst. Ist dynamischer als Goretzka. Ist halt so ein bisschen über der Schlendrian bei ihm drin, ne? Lässt die Bälle durch und da steht dann keiner hinter ihm. Brown sehe ich ganz gute Chancen, weil er halt viel dynamischer ist als Raum auf der Seite und auch mal bis zur Grundlinie durchgeht, was Raum nicht macht. Da hat Nagelsmann sich aber ja wohl dementsprechend geäußert, dass Raum erstmal noch geschont werden sollte nach dem Liga-Endspurt. Könnte mir aber durchaus vorstellen, dass wir einen großen Teil der Startelf schon gesehen haben, außer unseren 2-Tore-Stürmer vorne.
Ja, gute Überleitung. Dennis Undav trifft doppelt und das Verhältnis zu Julian Nagelsmann ist ja auch speziell. Kai Havertz konnte natürlich nicht spielen, weil er im Champions-League-Finale stand mit Arsenal. Felix, gibt es ein Szenario, in dem Dennis Undav, obwohl ja Kai Havertz ein absoluter Fixpunkt ist, trotzdem die ein oder andere Partie auch beginnt?
Eher nicht. Wenn Havertz, er tastet sich heran jetzt an mehrere Spiele über 90 Minuten, was ganz wichtig ist. Also das heißt, Havertz ist die Eins auf der Position für Nagelsmann. Das hört man ganz deutlich raus. Aber man muss ja sehen auch, wie Havertz dann auch auf mehrere Spiele innerhalb kürzester Zeit dann auch körperlich reagiert. Das heißt, Undav muss da sein. Ist aber für mich tatsächlich jetzt im Moment eher einer, der dann für Havertz reinkommt oder für einen anderen. Aber das ist ein Luxusproblem, das muss man auch sagen. Also Undav ist, du hast das Verhältnis angesprochen, aber wie man immer so schön sagt, der scheißt sich nichts. Ne? Der weiß ganz genau, du, der Nagelsmann, der und ich, wir werden auf sachlicher Ebene professionell zusammenarbeiten, aber irgendwie mag der mich auch gar nicht so als richtig als Spielertyp oder sowas. Aber vielleicht auch als Typ Mensch, der ihm einfach so ein bisschen zu dirty ist, zu straßenbehaftet, zu laut, zu bunt. Das wird auch ein Grund dafür sein, dass Nagelsmann da immer so ein bisschen, er gutiert die Leistung, aber er schwärmt nicht davon. Das merkt man, ne? Das merkt man sofort, ob ein Trainer einen wirklich auch nicht nur mag, sondern wirklich auch richtig mag, auch menschlich. Und das ist zwischen den beiden nicht. Das ist ein Zweckbündnis. Deswegen wird Havertz da auch die Nase vorn haben. Und ganz interessant finde ich, was Stefan auch zu den Positionen gesagt hat. Genau. Ich glaube, wir müssen ganz, ganz vorsichtig sein. Also bei den ganzen Leuten, die jetzt eigentlich an 1 sind, also wie Karl, wie Metscher, wie vielleicht auch Brown, der, würde ich mal sagen, was die Dynamik angeht, sogar die Nase vorne hat jetzt vor Raum. Raum hat dann auch in dem zweiten Testspiel hat er zumindest 25 Minuten gespielt. Ich würde mal sagen, das ist noch nicht Best of Raum, was wir kennen, sondern da merkt man seine Probleme auch in Leipzig am Saisonende. Die merkt man jetzt noch an. Übrigens bei Woltemade auch. Der hängt richtig durch. Und gegen richtig gute Gegner, also wie zum Beispiel Elfenbeinküste und Ecuador, das, was Stefan auch gesagt hat, da sind diese Fehler, die wir gesehen haben von Karl, von Metscher, die werden dann vielleicht sofort zu einem Gegentor führen. Ne? Also gegen Finnland wird das alles wegmoderiert. Finnland ist dann wirklich auch als 73. glaube ich, der Weltrang. Das ist kein Gradmesser dann auch dabei. Aber mit den stärkeren Spielern bei der Elfenbeinküste, bei Ecuador, da geht die Mannschaft vielleicht in Rückstand. Und dann reden wir von ganz anderen Szenarien auch wieder, die wir kennen. Also insofern Vorsicht. Nach vorne sieht das gefällig aus. Aber auch zum Beispiel bei Undav. Er hatte dann am Anfang auch wiederum Chancen, die er nicht reinmacht. Und bei einem K.O.-Spiel oder bei einem Gruppenspiel kann sich das ganz schnell rechnen. Da wird er nicht so viele Chancen bekommen. Deutschland muss dann besser verteidigen. Und das ist halt immer mein Credo der letzten Jahre gewesen. Deutschland verteidigt nicht gut. Und diese Fehler, die wir gesehen haben, die rächen sich dann. Die rächen sich dann und Deutschland wird in Rückstand vielleicht geraten oder Gegentore bekommen. Und dann haben wir eine ganz andere psychische Komponente wieder im Spiel, dass Deutschland aufholen müsste oder ein Spiel drehen müsste. Und das wird dann spannend zu sehen sein, wie diese Neuen in der Stammformation oder auch dieses neue Gefüge, auch gerade diese Sechser mit Pavlovic und Metscher, was machen die, wenn die wirklich auch mal unter Druck geraten oder das Spiel nicht an sich reißen können? Was passiert dann innerhalb dieser Mannschaft? Und diese Stresstests, die haben wir vielleicht gegen die Schweiz ein bisschen gesehen, Ghana phasenweise, Finnland jetzt gar nicht und vielleicht ist die USA jetzt ein etwas stärkerer Gegner. Aber diesen Lackmustest, den haben wir noch nicht gesehen und das finde ich super spannend.
Daran anschließend die Frage, jetzt hat man gegen Finnland gespielt, sogar zweimal, wir haben es schon erwähnt. Warum hat man überhaupt gegen Finnland gespielt? Ich meine, man spielt jetzt in der WM-Vorrunde nicht zum Beispiel gegen Schweden, Norwegen oder so, ne? Da würde das irgendwie so ein bisschen passen. Also hast du irgendwas in Erfahrung bringen können? Weil die Frage hat mich doch ein bisschen beschäftigt jetzt rund um dieses Spiel.
Ja, habe ich bei Nagelsmann nachgefragt und er sagt halt, sieh das bitte als Quartett von Spielen. Also diese vier Testspiele jetzt, die wir hatten, die hat er nach taktischen Formationen ausgesucht, natürlich nicht identisch zu Curaçao, sagen wir mal weniger, aber Elfenbeinküste, Ecuador.
Also wir hatten Schweiz, Ghana, Finnland und dann jetzt USA.
Genau, und das hat er praktisch, er ist ja dann auch nicht uneingeschränkt in der Auswahl seiner Testspielgegner, da gibt es Verträge, bestimmte Möglichkeiten auch, ne? Die Elfenbeinküste war ja eigentlich vorgesehen, dann wurde es Gruppengegner, dann musste er die wieder rausnehmen. Also das heißt, er hat dann diese vier Gegner ausgesucht nach taktischen Formationen, die dann vielleicht so eine Doublette zu Elfenbeinküste und Ecuador sein könnten. Und dieses Finnland-Spiel, das ist so ein klassisches tiefstehender Gegner, 5-4-1. Und da sagt er, da wollte ich einfach mal dieser Typ gegen einen Gegner spielen, typisch verrammelt wie der Mannschaftsbus vorm Strafraum, tiefstehend. Natürlich hat Finnland dann nicht die Offensivpower, die dann vielleicht ein anderer tiefstehender Gegner mit 5-4-1 hat. Insofern war das ein Muster mit beschränktem Wert. Aber er sagt halt, du findest nicht eine Mannschaft, die wirklich ganz identisch so spielt wie Elfenbeinküste oder Ecuador. Also war er da limitiert und ging eher nach taktischen Formationen. Und das war der Grund dafür, dass es dann letztendlich auch auf Finnland rausgelaufen ist. Vielleicht erleben wir dann gegen die USA schon etwas mehr davon, wie die taktisch aufgestellt sind. Im Hinblick auf Ecuador. Das könnte dann schon ganz interessant zu sehen sein, weil das wäre dann so ein Gegner, der ähnlich taktisch auf einer taktischen Linie spielt. Also man kann es nicht als Doublette nehmen. Ne? Also man kann nicht die Nationen so übereinander legen und sagen, die sind so wie. Dazu war Finnland einfach auch zu schwach in der Offensive. Das wird gegen die Elfenbeinküste total anders sein.
Jetzt hat im zweiten Testspiel David Raum dann eben diese kompletten 50 Minuten gespielt. Sollte da aus meiner Sicht zumindest derjenige sein, der am ehesten dann, wenn's ernst wird, auch auf dem Platz steht, der sicherlich jetzt auch gegen die USA spielen wird. Bin gespannt auf Leon Goretzka, ob er jetzt das Startelf-Mandat bekommt in Chicago. Muss generell sagen, bei der Dennis Undav-Thematik, also ich glaube, wenn Julian Nagelsmann gerade sich vor dem Spiel gegen Curaçao Gedanken macht, ne? Wie kriege ich da vielleicht so eine engmaschige Defensivkette des WM-Debütanten gelöst, dann ist es aus meiner Sicht schon eine Überlegung wert, irgendein offensives Modell zu finden, wo Undav und Havertz spielen könnten. Man hätte ja auch immer noch Wolte Made, den man dann als riesig gewachsenen Stürmer immer noch reinbringen könnte, wenn es nötig wird. Also da ist man ja eigentlich relativ breit besetzt. Stefan, siehst du das auch so, dass es zumindest der Spielplan ermöglicht? Man startet gegen Curaçao und kann da ja vielleicht noch ein bisschen mehr ausprobieren, als das jetzt gegen Ecuador oder die Elfenbeinküste der Fall wäre, beziehungsweise umgekehrt, erst Elfenbeinküste, danach ja Ecuador.
Vorstellbar wäre natürlich, dass du den Havertz auf die rechte Seite ziehst und dass er dann quasi den rechten Flügel besetzt, den jetzt Karl besetzt hat. Da hast du natürlich Havertz sehr variabel. Wir erinnern uns alle an das Türkei-Spiel, als er 2023 als linker Schienenspieler ausprobiert wurde. Und
Riesenidee.
Seiner Geschichte, Trainergeschichte verkauft hat. Der kann also überall spielen, hat ja auch bei Arsenal hin und wieder jetzt auf der rechten Seite gespielt, hat das bei Leverkusen ja damals auch gemacht. Wäre natürlich eine Möglichkeit, ne, dass du, also auf Havertz zu verzichten, einer, der jetzt aus seinem zweiten Champions League-Finale kommt, mit seinem zweiten Treffer, jetzt diesmal nicht zum Siegtreffer gereicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Sehe da wie Felix Undaf erstmal hinten. Verstehe deinen Punkt aber, dass du sagst, wir bräuchten vielleicht zwei Leute, die den Block da vorne ein bisschen durcheinander bringen. Hast du mit Karl aber auch.
Ja, stimmt. Karl bringt natürlich dann nochmal eine andere Komponente rein. Ist natürlich, also es ist ja dann die viel wuseligere Variante im Vergleich zu Havertz, wenn der dann irgendwie da auf halb rechts spielen müsste. Aber wenn es darum geht, vielleicht so eine Abwehr auszuspielen und nicht über die Flügel zu kommen, je nachdem, wie sich Curaçao da aufstellt, müsste man das natürlich im Vorfeld so ein bisschen erörtern. Und das Team um Nagelsmann wird sicherlich auch Curaçao gegen Aruba schauen, Sonntag 4 Uhr morgens im letzten Test. Also von daher bin ich mal gespannt, welche Gedanken sie sich da machen werden. Auf jeden Fall kommen wir jetzt zu sprechen auf die Generalprobe, Samstag 20.30 Uhr, Soldier Field Chicago, live bei RTL, USA gegen Deutschland. Es ist der bestmögliche Test dann, wenn du eine WM spielst in den USA, Deutschland spielt auch einmal in Kanada, aber dann natürlich gegen die Staaten zu spielen. Ich als Gladbach-Fan freue mich natürlich auch, Joe Skelly und Gio Reyna zu sehen. Bin gespannt, ob sie Einsatzzeiten bekommen. Felix, welche Erwartungen hast du jetzt konkret an dieses Spiel? Es wird ja ganz sicher, da würde ich ein Ausrufezeichen hintersetzen, ein anderer Gegner da auf dem Platz stehen.
Ja, genau. Darauf freue ich mich wirklich auch, ne? Also das Thema, was wir eben angerissen haben, jetzt müssen auch wirklich klar Curaçao, jetzt malen wir nicht Curaçao zu Brasilien oder Argentinien hoch, sondern das wird wirklich ein leichter Auftaktgegner sein. Also alles andere wäre eine Blamage und dann können wir wieder ganz andere Themen wälzen oder sind wieder beim dritten Vorrunden aus hintereinander. Nee, Quatsch. Also das wird ein stärkerer Gegner, ja, ob mit oder ohne deine Gladbacher. Ganz wichtig werden die klimatischen Bedingungen sein. Gegen Ende der Woche sind in Chicago auch höhere Temperaturen, also wir reden dann von 30 Grad. Wir reden von Mittagszeit und das wird ja dann auch der Alltag sein, nicht nur im Training, sondern auch dann bei den Spielen Elfenbeinküste und auch Ecuador. Daran muss sich die Mannschaft gewöhnen. Herzogenaurach, das glaubt man ja gar nicht, war dann tatsächlich fast schon ein Hitzetest für die Mannschaft beim Training. Da waren dann auch schon 28, 29 Grad. Und Rudi Völler hat es ja dann auch erzählt, sein heißestes Spiel in seiner Karriere war in Dallas bei der WM 94. Daran müssen sich die Spieler gewöhnen. Wir kennen die Erzählung oder auch die Geschehnisse bei der Club-WM. Maxi Bayer hat es erlebt oder auch die Bayern-Spieler, dass man zur Pause dann auch in die Mannschaftskabinen reingeht, weil es einfach auch zu heiß ist. Da bin ich mal gespannt, auch ob diese extremen Sachen dann auch schon in Chicago passieren oder bei den Gruppenspielen. Und ansonsten sind wir sportlich, glaube ich, so schon thematisch drin. Ich glaube, dass wir nicht viele Veränderungen sehen werden. Du hast Raum angesprochen, ja. Er bringt vor allen Dingen das, was Brown noch nicht hat, diese Persönlichkeit und diesen Emotional Leader oder dieser Klebstofftyp. Das, was Nagelsmann immer sagt, für eine Mannschaft, die bringt Raum einfach aufgrund seiner Erfahrung rein. Deswegen sehe ich den da auch von Anfang an auch. Aber dann glaube ich, Metscher und Pavlovic haben ganz klar die Nase vorn vor Goretzka. Havertz wird vorne spielen und dann bin ich wirklich gespannt, wenn er dann auch wieder Karl von Anfang an bringt, dann ist es wirklich ein Fingerzeig auch für das erste Spiel gegen Curaçao, wo er so einen 1-gegen-1-Spieler auch braucht, um die richtig auseinanderzunehmen auch. Und dann bin ich wirklich auch gespannt, wenn Karl auch mit seiner Mentalität, ich denke eigentlich null drüber nach, was ich da eigentlich gerade mache, und dribbel einfach nur. Dribbel, spiele, gehe auf den Abwehrspieler zu und so weiter. Das ist einfach eine schöne Komponente, die, wenn man sich anschaut, Wirtz, Musiala, Havertz, dann könnte das schon wirklich ein, nicht nur ein magisches Dreieck, sondern es könnte wirklich, was die technischen Fähigkeiten angeht, die wir da vorne haben, das ist schon sehenswert. Also wenn sie wirklich dann auch alle loslegen, das war auch mein Eindruck, natürlich nur gegen Finnland, aber diese technischen Fähigkeiten, die Deutschlands Offensivspieler oder offensive Mittelfeldspieler da haben, das ist schon fein. Das macht schon Spaß zu sehen. Ich habe gestaunt, wenn ich Lennart Karl beim Aufwärmen sehe, mit seinem tiefen Körperschwerpunkt. Das hat mich schon an Große im Fußball erinnert, wenn man sieht, wie schnell seine Bewegungen sind, Übersteiger, Leichtigkeit, das wirkt alles so, wie ihr habt das Wort gesagt, wuselig, und das macht schon Spaß zuzuschauen. Also auch wenn er fehlerbehaftet ist, aber das ist eine Komponente, wo mir als Fan oder als Berichterstatter das Herz aufgeht, den dann so zu sehen, das ist super. Ich möchte nicht wieder über Messi reden oder sowas, aber wenn man sieht, wozu der Mensch da, der junge 18-Jährige in der Lage wäre oder was er alles kann, dann ist das schon geil. Das ist, Entschuldigung, ich weiß nicht, ob hier in einem seriösen Podcast man so ein Wort sagen kann, aber ich habe das schon gestaunt. Ich habe schon gestaunt, das sind schon unfassbare Fähigkeiten und deswegen ist er auch dabei.
Wortwahl trifft es, also du wirst auch nochmal eingeladen, trotz der Verwendung des Wortes geil. An der Stelle spricht ja vieles dafür, dass Leroy Sané wirklich nur der Klebstofftyp ist, Fragezeichen Stefan. Oder siehst du da doch noch irgendwelche Chancen auch, weil ihr es ja auch eine gewisse öffentliche Meinung gibt, die jetzt zumindest nicht das Ganze befeuert, dass Leroy Sané anstelle eines Lennart Karls starten sollte?
Wenn jetzt eine Umfrage machen würde, das wäre es relativ klar, 90-10
ja.
Für Lennart Karl. Wir haben ja mit Sané wieder den Özil-Fall, ne? Die Körpersprache, er lässt sich immer hängen. Jetzt kommt er aber auch aus einer relativ durchschnittlichen Saison in der Türkei bei Gala. Und ist ja ohnehin überraschend, dass er mitkommt. Das wird wahrscheinlich viel mit den Testspielen im März zusammenhängen, wo er wirklich überzeugt hat. Wo er nochmal auf sich aufmerksam machen konnte, wurde jetzt von Nagelsmann groß gelobt, hätte er fast ein Tor geschossen, hätte Musiala ihn nicht verteidigt. So hat sich Nagelsmann da ausgedrückt bei der Szene, die dann hinterher in einer Doppelchance von Maxi Bayer mündete. Und ich sehe ihn aber aktuell vor Liebeling, der ja keine Zeit bekommen hat, würde aber dann eher bei meinem Modell bleiben, Karl oder Havertz auf der Seite.
Und dementsprechend die Frage, dann eher Karl oder Undorf, dann wären wir wieder bei dem Thema zurück, ne? Weil Kai Havertz hat ja definitiv eine Startelf-Garantie und an dem darf man auch nicht vorbeigehen, da bin ich dann wiederum bei euch. Felix, was würdest du sagen, welche offenen Fragen muss denn Nagelsmann jetzt eigentlich bis zum WM-Start noch beantworten, neben natürlich, also ich sag mal, beim neuer Thema ist er ja eher nur Passagier. Da entscheidet ja der Gesundheitszustand von Manuel Neuer darüber, wie leicht oder schwer das Ganze dann auch für Nagelsmann zu dreichseln ist. Welche offenen Fragen gibt es sonst noch bis zum WM-Start?
Nicht mehr viele. Also das Raumthema wird interessant sein. Also gerade wenn Raum dann gegen stärkere Gegner spielt, wie gut ist er wirklich gegen stärkere Gegner oder bringt er dann wirklich Brown, der einfach auch die höhere Geschwindigkeit hat? Ja, also das ist schon erstaunlich. Aber wenn Raum alles abruft, dann wird er auch eine feste Größe auf links sein. Also das ist keine große Frage. Zentrales Mittelfeld, haben wir drüber gesprochen, gibt es für mich überhaupt keine größeren Fragen mehr, was jetzt die Startformation angeht. Und ich bin bei der rechten Seite und da habe ich leider auch keine andere Antwort als Stefan und du auch. Havertz ist halt auch, und das merkt man, jetzt haben wir eben über auch die Aura von Neuer gesprochen, ja, auch Kai Havertz, wenn man ihn sieht jetzt, und ich verfolge ihn wirklich seit Bayer Leverkusen mit 18, das ist jetzt wirklich auch ein Weltspieler geworden, ne? Also das heißt auch, wie er muskulär zugelegt hat, welche Körpersprache er auch hat. Havertz wird aus meiner Sicht auch in Deutschland völlig verkannt. Auch wenn man so will, der läuft immer irgendwie so unterm Radar. Ja, der spielt bei Arsenal, wird Premier League-Sieger und so weiter. Naja, Champions League hat er auch mal gewonnen und so. Das ist für mich auch ein Weltklasse-Spieler, auch aufgrund seiner Körpersprache. Und jetzt sind wir bei einem Faktor dabei, wirklich gucken wir nach vorne, wenn starke Gegner kommen. Du brauchst eine körperliche Robustheit. Das heißt also, nur mit den Wuselern, also auch mit Wirtz oder jetzt Karl oder sowas, das kann dann schon ganz gut sein, aber wir brauchen auch Wucht, körperliche Wucht. Deswegen ist ein Matcher mit 1,90 und diesem, ja, der erinnert mich ein bisschen auch an Patrick Vieira. Das heißt also wirklich an einer körperlichen Physis, wo man in Zweikämpfe reingeht und es Bums macht, richtig Bums macht, oder auch Havertz mit seiner Zweikampfstärke beim Kopfball oder so. Das heißt also auch diese körperliche Wucht, die braucht Deutschland auch auf diesen Positionen. Und Sané wird vor Leveling sein, da bin ich bei Stefan auch hundertprozentig. Er ist einfach auch der technisch bessere Fußballer als Leveling. Der Sané kann dann vorbereiten, entscheidende Assists geben, dann halt auch mehr als Leveling. Aber das sind die einzigen Fragen, die mal mir noch bleiben. Was wirklich interessant sein wird, ist, wie gut die gerade auch die Außen dann gegen stärkere Gegner verteidigen, wie offen unsere Flanken sind. Und ich denke immer an dieses 4-3 gegen die Schweiz, wo die Schweiz genau unsere Schwächen wieder auf den Außen, auch mit dem reinrückenden Kimmich, von rechts auf die Tiefe 6, wo dann die rechte Seite einfach offen war. Und wenn dann der Spieler, der auf rechts spielt, egal wie er heißt, wenn er die Seite nicht zumacht, dann klingelt's. Dann kriegen wir Gegentore. Und natürlich weiß das jeder Gegner, Elfenbeinküste, Ecuador, die wissen genau um unsere Schwächen auch. Und dann bin ich sehr gespannt, wie dieses mannschaftliche Verteidigen gerade auf den Außenpositionen, auf den linken und rechten Flanken hinten, wie das dann funktioniert. Und das, ich habe jetzt ein bisschen weiter ausgeholt, aber ich denke immer dran, was passiert eigentlich mit unseren neuralgischen Punkten gegen starke Gegner? Und was heißt es dann? Also gegen die USA mache ich mir da weniger Gedanken.
Ja, die USA, aber natürlich auch schon ganz anderer Schnack als jetzt Finnland. Ja, für die ja auch ein wichtiges Spiel, ne? Ich meine nochmal die eigenen Fans da auch in den Bann ziehen im letzten Heimspiel dann vor dem eigentlichen Turnier. Und dann geht's für Deutschland gegen Curaçao los. Danach Elfenbeinküste, Ecuador. Wir haben jetzt Jürgen Lokadia. Ich glaube, Stefan, du warst es. Du hast ihn schon erwähnt. Da gibt es ja noch ein Restrisiko für den Stürmerstar von Curaçao, und zwar hat er rot gesehen im Testspiel in Schottland. Die Sperre könnte ja theoretisch, ist zumindest mein Stand, auch für den WM-Auftakt gelten, aber es gibt da auch andere Fälle. Ich glaube, da hat dann die FIFA so entschieden, dass das eben dann erst in die nächste Länderspielpause mitgenommen wird. Und es gibt auch noch ein Spiel, auch das hatte ich schon erwähnt, gegen Aruba, Sonntag 4 Uhr deutscher Zeit. Vielleicht macht man einfach ein Spielsperre und dann ist der Ex-Bochumer gegen Deutschland dabei. Stefan, Curaçao gegen Schottland 1-4, ja, sorgt jetzt auch nicht für Angst und Schrecken.
Ne? Nicht wirklich, aber die haben ja auch Haiti 5-1 besiegt in der Qualifikation, ja. Und Dick Advocaat hat Schottland jetzt gewarnt vor Haiti, weil er sagte, wir haben 5-mal aufs Tor geschossen, haben 5 Tore geschossen, Haiti 20-mal nur ein Tor. Sagt vielleicht auch ein bisschen was über die Qualität von Curaçao aus. Wenn Haiti 20-mal aufs Tor schießt, dann sollte das der deutschen Mannschaft eventuell auch gelingen, dass sie da vielleicht 30 Torschüsse hinkriegen. Und die sind ja eigentlich auf einem ganz guten Weg. Zu den offenen Fragen noch einmal. Wir haben noch gar nicht, machen vielleicht beim nächsten Mal dann ein bisschen konkreter über Musiala geredet, der ja weiterhin ein bisschen auf Formsuche ist, trotz seines Treffers. Da könnte ich mir vorstellen, dass wir im Laufe des Turniers noch ein bisschen Veränderungen sehen werden auf der Position. Nagelsmann mag ihn, er ist ja auch ein super Spieler. war in Katar einfach 3 Jahre zu jung. Jetzt wäre er eigentlich genau da. Die Entscheidungsfindung in Katar war halt immer so, dass er eine halbe Sekunde zu spät abgeschlossen hat und der Ball rechts oder links neben dem Tor vorbeigegangen ist. Das hat er ja spätestens mit 2023 mit dem Tor gegen den 1. FC Köln im Meisterschaftsfinale bewiesen, dass er es jetzt anders kann. Aber trotzdem, seit seiner Verletzung merkt man auch so diese von Felix vorhin erwähnte tiefe Körperschwerpunkt und diese ganze Dynamik, die er da hat, das fehlt ihm alles noch ein bisschen, war zu befürchten. Und da sehe ich tatsächlich noch auch eine offene Frage für Nagelsmann, eine kleinere, die Musiala hoffentlich mit weiteren Formfortschritten beantworten kann, denn so einen Spielertypen in der Offensive zu haben, ist ja erstmal ganz, ganz fantastisch für.
Wobei auch da sage ich, da kommt dem DFB natürlich der Spielplan entgegen, dass man gegen Curaçao startet. Also man kommt ja wirklich smooth ins Turnier rein, hat zumindest die Chance dazu. Da würde ich dann schon sagen, also wenn Musiala erstmal eingespielt ist, dann kannst du ihn auch nicht mehr rausnehmen. Nee. Also das wäre ja dann auch das falsche Signal.
Wenn du dann Woltemade reinstellst, als den hängenden Zehner, der dahinter Undorf oder Harvard spielt, wäre ja auch eine Möglichkeit. Aber wie Felix gesagt hat, Woltemade kommt ja nun auch aus einer recht schwierigen Situation. Ich glaube, seine größte Szene war, als er beim Handtuchkaufen fotografiert wurde in Newcastle.
Ja, also Musiala sehe ich wirklich, er braucht noch ein paar Spiele. Ich bin gespannt, ne, wann er wirklich, also wann wir dann hier sitzen und sagen, guck mal, das war jetzt wieder der alte Musiala. Gegen Finnland definitiv noch nicht. In den letzten Bundesligaspielen auch nicht. Es blitzt auf, wie bei seinem Abschluss, ne, beim Tor. Aber ansonsten, ich bin da noch etwas verhalten, was das angeht. Und ich glaube auch, was Stefan gerade sagte, es werden Spieler kommen müssen, die ihn dann auch ersetzen. Da bin ich vom Gefühl her so, dass das wirklich auch, also hoffentlich bleibt er erstmal fit. Aber er braucht nach wie vor auch Rhythmus. Auch gegen Finnland hat er zu lange gebraucht eigentlich, um Leichtigkeit, um auch wieder eine spielentscheidende Komponente auch reinzubringen. Das dauerte dann zu lange aus meinem Empfinden. Und das zeigt mir dann auch, er muss sich warm spielen. Er ist nicht mit dem Anpfiff, ist er auch 100% auch da, sondern es kommt dann so, ich will nicht sagen, wie ein richtig guter Diesel mit einer Vorlaufzeit, um dann richtig heiß zu laufen. Aber er ist noch nicht beim Superkraftstoff. Ne? Also die 100% PS Musiala, die haben wir noch nicht. Definitiv noch nicht.
Und die Spritpreise sind auch noch hoch bis zu werden. Also von daher, ja, es gibt ein paar Baustellen noch für Nagelsmann und Co. Zum Abschluss noch ganz kurz erwähnt, die Elfenbeinküste testet am Donnerstag noch in Frankreich. Also die haben sich für einen absoluten Top-Gegner entschieden als Generalprobe. Ecuador spielt gegen Guatemala. Die gehen eher den Deutschlandweg, also spielen dann so. Also vielleicht ist Guatemala das, was Finnland in Europa ist. Klingt jedenfalls ein bisschen so. Sie haben gegen Saudi-Arabien 2-1 gewonnen, ohne die Top-Spieler. Und da muss man ja sagen, also ich glaube, weite Teile der deutschen Öffentlichkeit wissen nicht um die Defensivstärke von Ecuador. Ich finde das atemberaubend. Die haben in 18 Spielen in Südamerika 5 Gegentore kassiert. 5 in 18. William Pacho, Piero Hincapi, beide im Champions-League-Finale gewesen für PSG und für Arsenal. Also das ist defensiv eine absolute Megatop-Truppe. Und ich kann es ja mal leaken in so einem Managerspiel, wo ich mitmache, von ein paar Kollegen. Da habe ich mich für den Torwart von Ecuador entschieden, weil ich einfach dachte, ja, der kriegt vielleicht wenig Gegentore. Die ein oder andere Statistik, würde ich sagen, die steht ja da auf meiner Seite.
Und dann sind wir ja auch beim Thema, ne? Wahrscheinlich kriegst du gegen diesen Gegner Ecuador nicht viele Chancen. Ne? Das ist es halt auch. Da bin ich halt dann auch sehr gespannt drauf. Du kriegst nicht viele Chancen. Wer macht sie dann rein? Wirklich, wer macht sie dann rein? Wie macht Deutschland sie dann rein? Und das wird dann der Gradmesser sein. Und übrigens Elfenbeinküste gegen Frankreich, das gucke ich mir auch an. Das ist also ein fantastisches Spiel. Frankreich ist eh mein WM-Favorit, aber das ist jetzt keine große Überraschung.
Keine große Überraschung. Frankreich, Spanien würde ich nochmal in den Topf werfen. Portugal vielleicht auch aussichtsreich, aber das machen wir nochmal in der ein oder anderen Folge. Es wird auch vor Turnierstart noch was geben. Wir melden uns am Sonntag auch nochmal. Samstagabend, wie gesagt, 20:30 Uhr USA gegen Deutschland live bei RTL. Und zum Abschluss würde ich gerne noch von euch wissen, damit ihr das den Hörerinnen und Hörern noch mit auf den Weg gebt. Wie sieht denn jetzt euer persönlicher WM-Plan aus? Also wann geht's jetzt rüber? Stefan, für dich geht's ja nach Mexiko.
Genau, für mich geht's am Sonntag nach Mexiko und dann am 11.06. zu dem Eröffnungsspiel Mexiko gegen Südafrika. Ist ja schon ordentlich Aufregung in Mexiko gerade. Der Gastgeber, der auch Probleme hat. Mal gucken, was da so passiert noch in Mexiko-Stadt. Aber was ein fantastisches Spiel. 2200 Meter Höhe, 40 Jahre nach dem großen deutschen Finale, das erste WM-Spiel wieder auf mexikanischem Boden oder das halbgroße deutsche Finale nach dem Comeback, nach dem 2-0 Rückstand, 2-2 und dann ja 3-2 verloren gegen Maradonas Argentinien. Da geht's für mich hin und dann freue ich mich darauf, dann Felix endlich beim Curaçao-Spiel dann in den USA auch zu treffen.
Ja, Felix, für dich geht's Freitag rüber, ne?
Genau, richtig. Freitag dann zu unserem Spiel, was wir dann übertragen. Und dann heißt es deutsches Lager. Mal gucken, wann der Lagerkoller unter den deutschen Reportern kommt. Ich bin gespannt auf das Huibu-Hotel, also Winston-Salem. Das ist ja auch eine spannende Geschichte da, dieses Gemäuer. Ich bin gespannt drauf, wie die Spieler das dann auch alles so empfinden. Dann halt, Deutschland ist wieder abgeschieden. Ne? Wir wissen, wir kennen Katar, wir kennen Watutinki, jetzt sind wir wieder in the middle of nowhere. Da bin ich sehr gespannt drauf und dann geht es dann halt zu den Spielen auch Stefan treffen, viel NTV machen, viel RTL machen. Ich freue mich drauf. Das wird eine spannende Zeit auch und natürlich auch der Blick auch auf die politischen Verhältnisse. Was macht Trump? Was macht Amerika? Wie wird dieses Turnier auch politisch überlagert von Infantino und seinem Freund Trump? Was passiert da? Wie kommerziell ist das alles vor Ort? Also auch die gesellschaftspolitische Situation dort, da bin ich sehr gespannt drauf. Also nicht nur der Blick auf den grünen Rasen, sondern auch alles das, was Amerika uns Europäern dann da offenbart. Und ob dann tatsächlich es dann bei sportlichen Themen bleibt, weil ich habe diese Katar-Erfahrung wirklich gemacht, bin hingereist als Fußballreporter und dann ging es wirklich nur noch um Sportpolitik. Und das war schon auch eine lehrreiche Zeit. Das heißt, ich bin gewappnet auch für diese anderen Themen. Also das heißt, ich werfe immer wieder einen Blick drauf, was passiert eigentlich in Amerika da gerade politisch und schwappt oder macht Trump da eine Propagandaschau draus. Ich bin gespannt drauf auf diesen Käfig vor dem Weißen Haus zum Zeitpunkt seines 80-jährigen Geburtstags, zum Zeitpunkt des deutschen Spiels, all diese Themen, die eigentlich mich abturnen, aber die einfach in der Welt auch sind und über die wir berichten müssen auch. Also das heißt nicht nur der runde Ball, sondern leider auch alles Eckige, was so rundherum in Amerika passiert. Da bin ich drauf vorbereitet und freue mich dann aber trotzdem hoffentlich auf viel Sport und Fußball.
Und über das Eckige kann ich auch schon mal natürlich ein bisschen drauf teasern, werden wir auch hier im Podcast sprechen mit einem, der sich bestens auskennt und der auch dort vor Ort ist und sich auch alles rund um diesen MMA-Kampf da vor dem Weißen Haus anschauen wird. Und im Laufe der nächsten Wochen werden wir dann sicherlich auch herausfinden, Felix, ob es spukt im Huibu-Hotel in Winston-Salem. Diese und weitere Themen werden dann hier von uns besprochen werden. Danke fürs Dabeisein, danke euch und ja, ich freue mich auf die ein oder andere Runde in ähnlicher Konstellation in den nächsten Wochen.
Vielen Dank. Danke für die Einladung.
Tschüss. Tschüss. Danke fürs Zuhören.
Ciao, ciao.